Okay, ich denke, wir fangen an. Guten Morgen. Letzte Woche war ich nicht da, aber da hat ja der Andreas, denke ich mal, ihn trotzdem eine gute Vorlesung gehalten. Worum geht's im Moment oder was haben wir die ganze Zeit gemacht? Unser Ziel war, nachzuweisen, dass irgendeine spezielle Eigenschaft an einem Programmpunkt gilt, wenn immer wir diesen Programmpunkt erreichen. Und wie sind wir dabei vorgegangen oder was war die Idee dabei vorzugehen? Das sah so aus, dass wir über das Programm nachdenken und versuchen es genau zu verstehen und dann für jeden Programmpunkt festhalten, welche Eigenschaften an diesem Programmpunkt gelten. Und was an einem Programmpunkt gilt, das drücken wir aus mit Hilfe einer Formel über den Programmvariablen. Und diese Eigenschaft, die an einem Programmpunkt gilt, die nennen wir auch Zusicherung. So, das kann ich jetzt erstmal überall hinschreiben. Das können Sie sich so vorstellen wie eine etwas bessere Form oder intelligentere Form von Kommentaren zu dem, was an den verschiedenen Stellen im Programm passiert. So zwischen so verschiedenen Programmpunkten stehen jetzt immer Anweisungen. Und dann hatten Sie das letzte Mal kennengelernt, dass es so etwas gibt wie ein WP-Operator. WP heißt Weakest Precondition und das heißt für jede Anweisung S konnten wir so die Weakest Precondition dieser Anweisung bezüglich dieser Anweisung von Nachbedingungen ausrechnen. Ja, das heißt, angenommen wir haben irgendeine Zusicherung, irgendeine Behauptung über das, was gilt nach Ausführung von dem S, dann machen wir dieses WP von dem S, wenden wir auf diese Formel an und kriegen eine neue Formel. Und das ist dann die schwächste Vorbedingung, Weakest Precondition, die beschreibt, was vor der Ausführung von S gelten muss, damit nach der Ausführung von S das B gilt. Und dann vergleichen wir diese schwächste Vorbedingung für das S mit dem, was wir an den Punkt vor dem S, an den Programmpunkt vor das S geschrieben haben, das ist das A, und dann muss das, was wir hingeschrieben haben, das, was die schwächste, eine gültige Vorbedingung sein, das heißt die schwächste Vorbedingung implizieren. Ja, das war das, was wir bei normalen Anweisungen machen. Und dann gab es in unserem Programm noch solche Programmverzweigungen. Das sind bedingte Verzweigungen. Da steht eine Bedingung an dem Knoten und wenn die Bedingung erfüllt ist, dann machen wir das eine und wenn sie nicht erfüllt ist, machen wir das andere. An so einem Verzweigungsknoten gibt es zwei Nachbedingungen. Sagen wir B0 und B1, 0 für den Falschfall, 1 für den Wahrfall und eine Vorbedingung. Und dann hatten wir auch für solche Verzweigungsknoten eine Vorbedingungsberechnung vorgestellt, wie das geht. Ja, wenn die Bedingung B ist, dann muss eben gelten B und B1 vorher oder nicht B und B0. Ja, und das ist die schwächste Vorbedingung, die vorher gelten muss, damit anschließend das im Falle von B, B1 und wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, B0 gilt. Ja, und dann muss eben, damit habe ich wieder die schwächste, das heißt die minimale Anforderung an den Programmzustand vor der Verzweigung gefunden und wenn ich dann das, was ich mir vorher ausgedacht hatte, dieses A an diesem Programmpunkt, muss dann halt, kann stärker sein, aber es muss zumindest diese schwächste Vorbedingung implizieren. Das war die zweite Sache, einmal also bei den normalen Anweisungen, einmal bei den Verzweigungen und wenn diese beiden Eigenschaften überall im Programm gelten, dann nennen wir solche, dann nennen wir eine solche Annotation mit Zusicherungen an unser Programm lokal konsistent. Und dann ist jetzt die Behauptung, wenn das, wenn wir so eine lokal konsistente Annotation unseres Programms mit Zusicherungen gefunden haben, dann behaupte ich, sind alle Zusicherungen, die wir hingeschrieben haben, gültig. Dann sind die wahr. Ja. Das ist natürlich jetzt irgendwie eine kühne Behauptung. Das heißt, prinzipiell müssten wir uns jetzt natürlich davon noch überzeugen, das ist hier diese Frage der Korrektheit, die möchte ich Ihnen, unseres Verfahrens, ja. Wir behaupten, dass wir auf diese Art und Weise zeigen, dass unser Programm eine bestimmte Eigenschaft hat. Aber das ist natürlich unser, was ich jetzt Ihnen gerade geschildert habe, ist natürlich auch nur irgendein Verfahren und das Verfahren kann falsch sein. Ja, und Sie lügen sich und Sie schreiben zwar schön Ihre Zusicherungen hin, alles ist lokal konsistent, aber danach beweisen Sie irgendwie, dass 0 gleich 1 ist oder so irgend sowas. Und das wäre dann, das heißt, wir hätten überhaupt nichts gewonnen. Also wir müssen uns Gedanken machen, warum oder beziehungsweise unter welchen Bedingungen ist das, was ich Ihnen jetzt skizziert habe, als Vorgehen, um Eigenschaften Ihres Programms nachzuweisen, warum ist das korrekt? Warum funktioniert das? Wir müssen also die Korrektheit unseres Korrektheitsverfahrens gewissermaßen nachweisen. Das werde ich jetzt hier nicht tun. Ich werde Ihnen nur eine Art Skizze geben, um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie man das prinzipiell tun könnte oder tun müsste. Ja. Und das Erste ist, wenn ich sage, ich behaupte jetzt, wenn ich diese lokal konsistente, so eine lokal konsistente Annotation meines Programms mit Zusicherungen habe, dass dann, wenn immer ein Programmpunkt erreicht wird, die Zusicherung für diesen Programmpunkt gilt. Ja, dann muss ich natürlich irgendwie sagen, was heißt es, wenn immer ein Programmpunkt erreicht wird und was heißt es, dass irgendwie so eine Zusicherung gilt? Ja, das heißt, ich muss irgendwie eine Vorstellung davon haben, was bei der Ausführung eines Programms tatsächlich passiert. Ja, das heißt, unser Beweisen macht nur Sinn in Bezug auf eine Semantik unserer Programmiersprache. Und wir müssten jetzt eigentlich uns hinsetzen und genau überlegen, was ist die Bedeutung unseres Programms. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Ich werde Ihnen sozusagen nur erinnern, wie das ungefähr sein könnte. Ja? Und das heißt, generell, wenn Sie irgendein Programm ausführen, dann können Sie sich vorstellen, dass es einen Programmzustand gibt und die Ausführung Ihres Programms ändert diesen Programmzustand. Und wobei der jetzt ganz konkret, was ist der Programmzustand im Allgemeinen bei einem Java-Programm? Haben Sie da eine Idee? Was ist der Programmzustand im Allgemeinen bei einem Java-Programm, der geändert wird, wenn das Java-Programm läuft? Keiner eine Vorstellung? Bitte melden Sie sich, damit ich sehe, wo Sie sitzen. Jetzt trauen Sie sich. Ich beiße Ihnen nicht den Kopf, aber ich bin ja froh, wenn jemand was sagt, damit es nicht so eintönig ist. Wer hat denn hier was sagen wollen? Bitte. Sie sagen die Variablen, das steht hier natürlich auch, aber das liegt hier daran, weil wir hier so ein super einfaches Java-Programm haben. Was haben Sie in Java-Programmen denn noch alles? Wir haben natürlich Variablen, aber die Variablen haben irgendwie Werte und das sind Objekte. Und die Objekte haben auch wieder einen Zustand. Und die Objekte zeigen auf andere Objekte und die haben auch wieder einen Zustand. Also alle Objekte, die Sie jemals allokiert haben und die miteinander verlinkt sind und noch nicht vom Garbage Collector eingesammelt sind, sind Teil des Zustands. Und Sie haben noch eine weitere Vorstellung? Sie sagen was? Stack, Heap und Register. Sie haben sozusagen ein Low-Level-View. Das ist natürlich in irgendeiner Weise, haben Sie auch völlig recht. Natürlich ist eigentlich, wenn Sie so wollen, der Zustand des Java-Programms das, was in Ihrem Computer drin ist und eigentlich jedes Bit und Byte, wie es ist. Und dann sagen Sie, okay, dafür brauche ich die Register, dafür brauche ich den Stack und den Heap. Das stimmt, aber dann müssen Sie sich auch noch darüber vorstellen, was auf Ihrem Bildschirm passiert, ist auch noch Teil des Zustands und was Sie in Ihren Dateien passiert ebenfalls. Und alle Kanäle, die Sie offen haben und im Prinzip, wenn Sie ganz genau sind, sogar die ganze Welt drumherum, soweit Sie sie von Ihrem Java-Programm aus erreichen. Das ist alles der Programmzustand. Und da können Sie sich schon vorstellen, ich habe am Anfang gesagt, es ist gar nicht so einfach, darüber nachzudenken, dass ein Java-Programm das Richtige tut. Und das liegt unter anderem daran, weil der Programmzustand so unglaublich kompliziert ist. Ja, weil da so viele Komponenten dran sind, die man alle in Betracht ziehen muss. Wir haben es uns hier super einfach gemacht. Wir haben dieses Mini-Java, dieses ganz kleine Ding da, wo wir nur ein paar Integer-Variablen haben. Und wir haben keine Files und wir haben keine Fenster, nix. Und deswegen ist unser Programmzustand super einfach. Das ist nämlich gerade die Werte der Variablen, die wir haben. Ja? Aber deswegen sollen Sie hier sehen, sollen Sie sozusagen, dass wir hier nur eine Vereinfachung der allgemeinen Problematik haben. Okay? Sind wir hier uns einig? Gut. So, und jetzt müssen wir uns sagen, okay, die erste Frage, die wir uns stellen, wenn das der Programmzustand ist, der während der Programmausführung eben geändert wird, dann haben wir gesagt, wir schreiben Zusicherungen an Programmpunkte. Und dann brauchen wir so etwas, wie wir müssen irgendwie sagen können, an dieser Zustand erfüllt diese Zusicherung. Also wenn die Zusicherung lautet x größer als 0, dann müssen wir irgendwie sowas, und dann unser Zustand enthält die Variable x, dann steht da zum Beispiel, sehen wir x gleich 5 ist da in dem Zustand, und dann können wir sehen, jawohl, 5 ist größer als 0. Also in diesem Zustand ist x größer als 0 wahr. Ja? Und das heißt, generell können wir uns das so vorstellen, wir haben hier unsere Zusicherung, das ist so eine Formel, wo diese Programmvariablen drin vorkommen, also das x, und dann tue ich den Wert von dem x da reinsetzen in diese Formel, dieser Schrägstrich heißt da rein substituieren, und dann kriege ich irgendwie eine Aussage, die spricht dann über Zahlen oder Konstanten hier in unserem Fall, und dann kann ich die sozusagen überprüfen, ob die erfüllt ist. Ja? Und das heißt, wenn ich in dieser Aussage A diese x ersetzt habe, dann muss was rauskommen, was einfach true ist. Ja? Logisch den Wert true ergibt, und dann sagen wir, dass dieses Sigma eben das A erfüllt. Ja? Und das ist so, da benutzen diese Leute, nur damit sie dieses Symbol mal gesehen haben, diesen senkrechten Strich mit diesen zwei, mit diesem Gleichheitszeichen dahinter. Und das heißt, das ist die Erfüllungsrelation. Ein Zustand erfüllt eine Formel. Okay? Kann man sich das vorstellen? Das ist hier eine Notation. Aber das, und wir müssen uns also unsere, wenn wir sagen, wir schreiben eine Zusicherung an einen Programmpunkt, dann heißt es, wenn immer ich mit dem Zustand dahin komme, an dem Programmpunkt, dann gilt, diese Erfüllungsdings da gegeben. Okay? So, hier ist nochmal ein Beispiel. Hier nochmal dieser Zustand, x hat den Wert 5, y hat den Wert 2 und wir haben irgendwie eine Formel. Diese Formel ist jetzt hier mal einfach x größer als y. Und dann, wenn wir wissen wollen, erfüllt Sigma diese Formel x größer als y, dann müssen wir halt diesen Wert hier da einsetzen und den Wert für y müssen wir da einsetzen. Und dann kriegen wir, ergibt sich 5, die müssen wir überprüfen, ist es der Fall, dass 5 größer als 2 ist. Und dann tatsächlich 5 größer als 2, das stimmt. Ja, deswegen ist das gleiche true. Okay, das ist dieses Erfüllungsding. Und hier noch ein anderes Beispiel. Nicht jeder Zustand erfüllt jede Formel, das hätten Sie sich auch gedacht, aber das können Sie jetzt einfach genau nachprüfen, indem Sie nämlich hier zum Beispiel diesen Zustand hier nehmen. Da ist x gleich 5 und y hat den Wert 12. Und dann setzen Sie das für x und y in dieser Formel A ein. Ist die Frage, die Sie sich stellen müssen, ist 5 größer als 12? Und das ist natürlich nicht erfüllt. Das heißt, hier in diesem Fall ergibt sich false. Ja, wenn eine Aussage nicht wahr ist, dann ist sie falsch. Ja, also in diesem Fall können wir nicht sagen, dass dieses Sigma, wenn wir das so schreiben wollen, würden wir sagen, dieses Sigma erfüllt A nicht. Okay? Und jetzt mit dieser Erfüllbarkeitsrelation können wir noch so ein bisschen rumspielen. Also eines können wir schon mal feststellen, dass wenn diese Formel A, die ich da immer die ganze Zeit betrachtet habe, wenn die einfach die Formel true ist, dann fragen wir uns, welcher Zustand erfüllt die Formel true? Und dann ist jetzt, wenn wir uns erinnern, wie dieses Erfüllbarkeitsding da einfach formal definiert war, ist, dann nehme ich die Formel und ersetze da die Variablen drin durch die Werte, die in dem Sigma gegeben sind. Nur true enthält jetzt gar keine Variablen, also brauche ich gar nichts ersetzen. Aber true ist eben auch schon so true. Das heißt, jedes Sigma erfüllt diese Formel. True heißt also, repräsentiert die Menge aller Zustände, weil alle Zustände diese Formel erfüllen. Okay? Wie sieht es aus mit der anderen einfachen Formel, die uns sofort in den Sinn kommt? Das ist die Formel false. False ist auch eine logische Formel, aber eine, die ist halt false. Und das heißt, für jedes Sigma, ändert sich an dem false natürlich nichts, weil ich kann da, auch wenn ich da alle, da kommen ja keine Variablen drin vor, Ersetzung von Variablen ändert die Formel nicht und die Formel ist einfach false. Und damit gibt es kein Sigma, die aus diesem false ein true macht und deswegen repräsentiert false, wenn Sie so wollen, die leere Menge von Zuständen. Okay? Weil es gibt keinen Zustand, der sie wahr macht. Und dann kann man, okay, das ist das eine, und dann kann man sich noch so ein bisschen vorstellen, dass man mit den, was heißt, wenn zum Beispiel ein Zustand ein A1 erfüllt, eine Formel A1 erfüllt und eine Formel A2 erfüllt. Und wenn ich das vergleiche mit den Zuständen, die die Formel A1 und A2 erfüllen, und dann ist es offensichtlich äquivalent. Ja? Also ein Zustand Sigma erfüllt A1 und er erfüllt A2 genau dann, wenn er die Konjunktion dieser beiden Aussagen erfüllt. Ja? Und genauso für die Disjunktion. Die Disjunktion wird von einem Zustand erfüllt genau dann, wenn das Sigma eben entweder das A1 erfüllt oder das A2 erfüllt. Okay, insofern können wir Formeln, wenn die durch so logische Operatoren verknüpft sind, und können wir irgendwie auseinandernehmen, also wenn wir die Erfüllbarkeitsrelation überprüfen wollen. Okay, gibt es hier eine Frage? So, das ist jetzt, also jetzt habe ich Ihnen erklärt, was es heißt, ein Zustand erfüllt eine Zusicherung. Jetzt ist die Frage, wie kommen diese Zustände an einem Programmpunkt zustande, die an einem Programmpunkt vorkommen können, zustande. Und da muss man dann eben, da muss die Semantik formalisiert so einen Begriff von Programmausführung. Und jetzt hier in unserer kleinen Welt, wo wir nur einen Kontrollflussgraphen haben, durchläuft so eine Programmführung einen Pfad in dem Kontrollflussgraphen. Gut, das ist jetzt keine besonders tiefe Erleuchtung für Sie, aber sozusagen nur eine Erinnerung. Und da muss ich noch einmal vielleicht sagen, wenn ich jetzt hier über Semantik rede, dann ist Semantik niemals der Versuch, jetzt etwas möglichst Verwirrendes und Kompliziertes zu machen, sondern auf möglichst einfache Weise unsere Intuition über das, was bei der Programmausführung passiert, zu formalisieren. Wir versuchen also möglichst einfach, aber möglichst genau zu formalisieren, was bei der Programmausführung passieren soll. Und was da passieren soll, ist eben, dafür dient halt der Kontrollflussgraph, der ist eine Visualisierung dessen aller möglichen Programmausführungen. Und eine Programmausführung durchläuft einen Pfad in dem Kontrollflussgrafen. Ja, und zwar fängt die immer bei dem Startpunkt an und führt dann zu irgendeinem zu irgendeinem Programmpunkt. Ja, es gibt natürlich auch Programmausführungen, die bis zum Ende führen, aber Sie können sich vorstellen, ich kann einfach die Programmausführung, wir sind hier im Debug-Modus, an jedem Programmpunkt anhalten, weil ich mir dann anschauen möchte, was ist denn da für ein Zustand. Ja? Und jetzt läuft die aber nicht, diese Programmausführung ist nicht irgendwie sowas, die dann einfach da herumtappt, sondern sie verwaltet zusätzlich den Programmzustand und der wird eben Schritt für Schritt verändert. Immer wenn ich eine Kante entlang gehe, wird so der Zustand verändert oder bleibt gleich. Aber jedenfalls wird er verwaltet. Ja? Es gibt also einen Anfangszustand und es gibt in jedem Schritt einen Zustand und am Ende gibt es einen Endzustand. Okay? Und das heißt, wir können diese Programmausführung, wenn wir alle Informationen, die zu dieser Programmausführung gehören, da hinschreiben, dann können wir das so machen, wir schreiben uns erst das Paar von immer den Programmpunkt und den Zustand hin, dann das Statement, was dann die Anweisung, die ausgeführt wird, dann den nächsten Zustand und so weiter. Und diese SIs, die dazwischen so zwei Programmpunkt und Programmzustand stehen, das sind eben entweder diese Anweisungen, die wir in unserem Programm haben, wie Zuweisungen, Lesen aus der Eingabe, Schreiben oder sowas, oder ist eben ein Test, weil ich dann meinetwegen, ich bin durch eine If-Then-Else-Kante durchgegangen und dann bin ich in den True-Fall gegangen. Das heißt, da würde ich dann die Bedingungen hinschreiben. Also hier wäre zum Beispiel so ein Pfad, der jetzt mal zufälligerweise nicht im Startzustand anfängt, sondern an irgendeinem anderen Punkt, nämlich an diesem Punkt. Ja, und dann laufe ich hier durch und dann komme ich hierhin als nächstes und dann gehe ich meinetwegen hierhin und dann gehe ich zu diesem Stopp-Ding. Und dabei durchlaufe ich die Programmpunkte 3, dann 1 und dann 5 in verschiedenen Zuständen. Und wenn wir im Programmpunkt 3 meinetwegen mit diesem Zustand hier anfangen, wo x den Wert 6 und y den Wert 12 hat, dann fangen wir an mit diesem Paar. 3 habe ich gesagt, 1, 5, 6 durchlaufen wir. In 3 haben wir also diesen Zustand, x hat den Wert 6, y hat den Wert 12. Das erste, die erste Anweisung, die uns begegnet, ist dieses y gleich y minus x. Dann müssen wir das auf diesem Zustand ausführen. Das liefert uns einen neuen Zustand. Also das neue Y kriege ich, nämlich von dem alten Y das alte X abziehe. Also das neue Y kriege ich, indem ich von 6 von 12 abziehe. Das ist dieses hier. Und X hat hier seinen Wert nicht geändert. Okay? Das ist der neue Zustand. Und der neue Programmpunkt. Der nächste Programmpunkt ist dieser Programmpunkt 1. Ich gehe nochmal gerade zurück, dass wir uns das anschauen können. Wir sind also jetzt, was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, wir sind also jetzt von hier da durchgelaufen und kamen jetzt hier an dieser Stelle an. Jetzt kommt diese Abfrage, ist x ungleich y? Und jetzt hier in diesem Zustand, in dem wir uns gegenwärtig befinden, am Programmpunkt 1, überprüfe ich jetzt, ist x ungleich y? Und dann stelle ich fest, nein, das ist nicht der Fall. Also ist der nächste Zustand, der überhaupt hier in diesem Pfad überhaupt vorkommen kann, derjenige, der zu dem False-Zweig gehört. Das heißt, wir gehen hier an dieser Stelle dann eben hier in diese Richtung. Und deswegen ist hier an dieser Stelle, geht es dann weiter mit dem Programmpunkt 5. Der Zustand hat sich jetzt hier nicht geändert. Ja, jetzt kommt die nächste Aktion, die wir durchführen. dass die nächste Aktion ist dieses, die in dem Kontrollflussgrafen uns über den Weg läuft, ist diese Write-Anweisung. Diese Write-Anweisung ändert den Zustand nicht, die gibt halt nur irgendwas aus. Und dann danach kommen wir an den Endpunkt und der Endpunkt ist dann dieser hier und der Zustand hat sich nicht geändert. Okay, kann man jetzt, was ich Ihnen damit visualisieren wollte, ist, dass ich so eine Programmausführung beschreiben kann durch solche Folgen von Paaren, Programmpunktzustand, dann an irgendwie Anweisung oder Guard und dann nächste und so weiter. Kann man das verstehen? Bitte. Sie, was ist Ihre Frage, dass der Zustand sich an Bedingungen ändert?
Nein, ich sage, dass der Zustand
sich an Bedingungen ändert. Genau. Der Zustand ändert sich an Bedingungen nicht. Da steht dann sozusagen, das haben Sie, sehen Sie hier, vor der Bedingung hatten Sie diesen Zustand und nach der Bedingung haben Sie den gleichen Zustand. Schreiben Sie einfach den Zustand nochmal hin. Ja, aber damit das sozusagen immer von der syntaktischen Form gewissermaßen gleich aussieht, habe ich dann einfach, es ist redundant. Ich könnte jetzt sagen, da brauche ich den Zustand nicht, weil der Zustand ja der gleiche ist. Aber ich schreibe ihn einfach nochmal hin. Ja? Ist das beantwortet, das Ihre Frage? Bitte weitere Bemerkungen oder Fragen. Okay. Okay. So, jetzt, und jetzt, was wir, die Aussage, die wir jetzt beweisen könnten, wenn wir das denn wollten, ist dann diejenige, wenn ich irgendwie so ein Programm habe und so eine Programmausführung, wie ich sie Ihnen am Beispiel gezeigt habe, die von einem Programmpunkt U zu einem Programmpunkt V geht. Und dann nehmen wir an, dass wir zusätzlich das ganze Programm mit diesen lokal konsistenten Zusicherungen annotiert hätten. Und dann steht natürlich auch an diesem Programmpunkt A irgendeine Bedingung und an dem Startpunkt von der Programmausführung haben wir irgendwas hingeschrieben, irgendwie so ein A. Und am Endpunkt haben wir auch irgendwas hingeschrieben, nämlich dieses B. Und dann kann man jetzt zeigen, wenn wir irgendwie einen Zustand haben an dem Programmpunkt U haben wir irgendwie so ein Sigma. Wenn dieses Sigma das A erfüllt, wenn die Zusicherung, die wir an das U dran geschrieben haben, gilt für unseren Zustand, dann ist auch garantiert, dass der Zustand, nenne ich den jetzt mal Sigma Strich, mit dem ich bei V rauskomme, dass der das B erfüllt. Ja? Wenn die Zusicherung an den Programmpunkt U erfüllt ist, dann ist nach der Ausführung auch die Zusicherung am Programmpunkt V erfüllt. Ja, das kann man jetzt zeigen, indem man dann und wie zeigt man das? Das zeigt man, indem man dann so eine Induktion macht über die Länge des Pfades. Aber das ist sozusagen die Garantie, die uns diese lokal konsistente Annotierung unseres Kontrollflussgrafen mit Zusicherungen liefert. Nochmal. Wenn die Bedingung am Startpunkt erfüllt ist, dann ist auch die Bedingung am Endpunkt erfüllt, wenn immer wir entlang unserer Berechnung dahin kommen. Ja, und jetzt fehlt noch ein kleines bisschen Dings da. Was ist jetzt, wenn wir das Programm richtig ausführen, dann fangen wir natürlich immer am Startpunkt an. So, und am Startpunkt, dann fragen wir uns, jetzt muss ich hier mal wieder dieses Kritzelkratzel wegmachen, so, am Startpunkt, da ist, was gilt am Startpunkt? Am Startpunkt stellen wir uns vor, die Programmvariablen sind die können einen beliebigen Wert haben, weil das Programm ist ja noch nicht gelaufen. Es gibt noch keine Initialisierung, die Variablen sind noch nicht initialisiert. Zumindest dann, wenn Sie denken daran, was in Ihrem Rechner passiert, wenn Variablen noch nicht initialisiert sind, dann können Sie zumindest auf der Hardware-Ebene irgendeinen Wert haben. Weil dann stehen irgendwelche Bits drin, die nicht unter Ihrer Kontrolle sind. Das heißt, am Anfang kann irgendein Zustand sein. Das heißt, die einzige Formel, die von irgendeinem beliebigen Zustand erfüllt wird, ist die Formel True. Weil hatten wir uns vorhin ja überlegt, True ist von jedem Zustand erfüllt. Das heißt, wir nehmen an, dass bei der Programmausführung, oder wir können auch andersrum aussagen, wir machen keine Annahmen über den Programmzustand am Programmanfang, vor der Ausführung. Nämlich, das heißt formal, dass wir dort nur True annehmen. Ja? Und wenn wir dann, wenn wir dann irgendeinen Pfad haben, der zu einem Programmpunkt V geht, dann muss der eben gerade, dann haben wir, und die ganze, wenn unsere Zusicherungen alle lokal konsistent sind, und wir erreichen dann den Programmpunkt V, dann wissen wir jetzt, nach diesem Satz, den wir da vorhin gerade, den ich Ihnen da aufgelegt habe, dass jede Programmausführung, deren Anfangszustand erfüllt ja dieses True, dass dann der Zustand der von jeder Programmausführung, die das V erreicht, angenommen wird, also jeder Zustand, der da angenommen wird an Programmpunkt V, der muss dann die Zusicherung erfüllen, die wir da hingeschrieben haben. Ja, also das heißt, wenn wir, das ist das eine, was wir daraus jetzt sozusagen aus unserem Satz schließen können, und das andere ist, wenn wir jetzt zielgerichtet vorgehen wollen, das heißt, wir haben was überall im Programm vorkommt, das ist eigentlich völlig wurscht. Wir haben irgendwie eine kritische Stelle in unserem Programm und da haben wir ein A hingeschrieben. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir dieses A beweisen? Naja, dann können wir das eben so beweisen, dass wir erst einmal so eine lokal konsistente Zusicherung, Annotation mit Zusicherungen machen an unser Programm. Und dann muss dann nur noch, und dann steht an diesem Programmpunkt V, wo wir diese Eigenschaft A nachweisen wollen, da steht dann an diesem V, steht dann zum Beispiel irgendein B in unserer lokal konsistenten Zusicherung. Dann haben wir bewiesen, dass an dem Programmpunkt V immer die Eigenschaft B gilt. Und wenn jetzt dieses B das A impliziert, dann wissen wir, dass an diesem Programmpunkt eben auch das A gilt. Ja, jetzt frage ich Sie, warum schreibe ich nicht einfach direkt das A an diesen Programmpunkt und versuche dann eine lokal konsistente eine lokal konsistente Annotierung mit Zusicherungen vorzunehmen? Warum kann ich nicht einfach direkt A an den Programmpunkt schreiben, sondern muss diesen Umweg über dieses B machen? Fällt Ihnen vielleicht nichts ein, dann kann ich Ihnen sozusagen aus dem Nähkästlein plaudern. Es ist oft so, dass es leichter ist, eine allgemeinere Aussage zu beweisen, als genau diejenige, an der man interessiert ist. Das ist an vielen Zusammenhängen so. Das heißt, es ist manchmal erforderlich, stärkere Aussagen über Ihr Programm zu beweisen, nämlich dieses B. Und das A, was Sie dann eigentlich wollen, folgt dann leicht. Ja? Deswegen muss man manchmal diesen Umweg gehen, dass man nicht dieses A direkt dahin schreibt, sondern irgendwie eine etwas stärkere Eigenschaft. Okay? Sind wir uns einig? Dann vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der ist möglicherweise beiläufig, habe ich das erwähnt, aber ich weiß nicht, wie sehr Ihnen das bewusst ist. Diese Geschichte mit den Annotationen überall und dieser Überprüfung der lokalen Konsistenz gibt uns keine Garantie, dass ein Programmpunkt überhaupt erreicht wird. Insbesondere, wenn Sie noch einmal auf der Zunge sich zergehen lassen, Sie haben irgendwie Ihre Annotation, Sie haben überall Ihre Zusicherungen, und dann hatte ich gesagt, wenn ein Programmpunkt V wenn da B steht und ich komme dahin, dann gilt B. Ja, wenn ich da gar nicht hinkomme, dann braucht auch B nicht zu gelten. Ja? Also wenn ich an irgendeinem Programm überhaupt nicht hinkomme, dann können Sie alles hinschreiben. Ja? Ja? Das heißt, wenn Sie da alles hinschreiben können, dann können Sie da insbesondere auch false hinschreiben. Und false wird von keinem Zustand erfüllt. Also es gibt, wenn Ihr Programm nicht terminiert, dann ist es sehr, sehr angenehm, weil dann können Sie false hinschreiben und dann gilt das. Oder die x ist gleich y oder x ist gleich 0 oder 0 ist gleich 1. Was immer Ihnen gefällt, können Sie da hinschreiben. Sie kommen ja eh nicht hin an den Programmpunkt. Ja? Und deshalb sind Programme, die gar nicht terminieren, leicht zu verifizieren in dieser Hinsicht. So. Und jetzt an dieser Stelle käme jetzt eigentlich noch der formale Beweis, dass dieser tolle Satz, den ich Ihnen da hingeschrieben habe, dieser Satz hier, dass dieses hier gilt. Aber das ist Beweistechnik. Das sollte man vielleicht in einer Logik- oder Semantikvorlesung machen. Und das diesen Beweis erspare ich Ihnen hier. Ich sage Ihnen nur, man macht eine Aussage über alle möglichen Berechnungen, die von einem Programmpunkt U0 zu irgendeinem Programmpunkt UM gehen. Und die natürliche Art und Weise, solche Beweise zu führen, ist mit Induktion nach der Länge von solchen, nach der Länge dieser Berechnung, nach der Länge von diesem Pi, das heißt nach dem M. Und dann haben Sie hier das Zweite, was man vielleicht noch sagen kann, ist, hier sind beliebige Aussagen A und B in einer beliebigen Logik. Das heißt, Sie müssen hier zusätzlich noch einen Beweis führen. Diese Formeln können irgendwie beliebig groß sein oder beliebig klein sein, dass Sie noch eine Induktion über die Größe der Formeln machen. Aber wie gesagt, das schenken wir uns hier. Sie können also erleichtert aufatmen, diese Art... Der Korrektheitsbeweis für unser Korrektheitsbeweissystem erspare ich Ihnen. Gut. Jetzt also als Zusammenfassung kriegen wir erst einmal was haben wir also jetzt gewonnen? Wir haben dieses Verfahren von dem Herrn Floyd ermöglicht uns nachzuweisen, dass eine bestimmte Eigenschaft immer gilt, wenn wir einen Programmpunkt erreichen. Und zur Durchführung haben wir dieses Konzept von diesen Zusicherungen, die irgendwie, wenn Sie so wollen, intelligente Kommentare sind. Intelligent in dem Sinne, dass sie eine mathematische Formel darstellen. Und wobei wir zusätzlich am Startpunkt true hinschreiben. Das ist auch ganz wichtig, weil am Startpunkt nehmen wir an, dass nichts über die Variablen, über den Programmzustand bekannt ist. Dann an allen anderen Programmpunkten müssen wir ebenfalls irgendwelche Zusicherungen hinschreiben und ein Großteil der Intelligenz von diesem ganzen, der Anwendung dieses Verfahrens geht da rein, gute Zusicherungen zu finden. Und dazu braucht man dann entsprechend gute Intuition über das, was in dem Programm gilt. Und dann als letzter Baustein, das dritte, was wir brauchen für unseren Beweis, ist dieser Nachweis, dass diese Zusicherungen, die wir überall hingeschrieben haben, zusammenpassen, das heißt diese lokale Konsistenz. Okay, und das allererste hier, das hier ist rein mechanisch, diese Zusicherungen über hingeschrieben, das braucht Genialität und unsere menschliche Intuition. Und das hier ist dann, da an dieser Stelle taucht dann die Mathematik auf, die uns dann hier müssen wir dann kleine Beweise führen. Diese Sachen, die wir hier, die Zusicherungen, die wir hier verwenden und die Programme, die wir hier betrachten, sind oft so einfach, sind sehr einfach. Das heißt, da ist dieser Nachweis nicht so sonderlich schwer. Aber tendenziell und für ein beliebiges Programm kann dieser Nachweis beliebig schwer sein. Und was es aber auch gibt an dieser Stelle, ist mittlerweile ein großer Schritt in Richtung Automatisierung. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Werkzeugen, die solche Beweise dann automatisch führen, weil diese Beweise notorisch auch langweilig sind. Die sehen immer gleich aus. Okay. Eine Frage? Gut, jetzt wollen wir uns noch ein bisschen, in dem nächsten Schritt wollen wir das Verfahren noch ein bisschen praktischer machen, weil so wie das jetzt, wie ich das Ihnen jetzt geschildert habe, ist es eigentlich sehr unhandlich. Und das ist das eine. Und im darauffolgenden Schritt wollen wir uns noch einmal dann etwas näher mit dieser Frage der Terminierung beschäftigen. Warum mit der Terminierung? Naja, eines von den lästigsten, also wir empfinden, oder ich zumindest empfinde es als einen Programmierfehler und ein Ärgernis. Ich habe mir gedacht, dass das Programm, habe ich mir gut ausgedacht, das muss ja so funktionieren, das Programm, dann lasse ich es laufen und es endet nicht. Ja, anstelle mir einfach, ein Programm muss ja irgendwie uns schnell eine Antwort liefern, sonst können wir damit nichts anfangen. Ja, also ein Programm sollte terminieren. Und deswegen würden wir auch gerne nachweisen, dass es terminiert. Und die Frage ist, wie macht man denn das? Und darüber werde ich Ihnen dann auch noch kurz etwas sagen. Aber jetzt wollen wir erstmal versuchen, das Verfahren ein wenig praktischer zu machen. Und was heißt praktischer? Und dann ist das Erste, was ein Ärgernis ist, dieses hier. Weil wir müssen uns gewissermaßen nicht nur die Stelle, wo die uns interessiert, sondern für alle Stellen im Programm müssen wir ausdenken, was da gilt. Und wir brauchen also unglaublich viel Intuition, weil wir wirklich jeden einzelnen Schritt im Geist, im Kopf sozusagen uns vorstellen müssen, was könnte denn da gelten? Haben wir dann zum Schluss irgendwas vergessen? Diese Formeln hinzuschreiben, da macht man unglaublich viele Fehler. Ja? Und wir wissen erst zum Schluss, wenn diese lokale Konsistenz überprüft ist, dass das, was wir da hingeschrieben haben, auch alles zusammenpasst. Das ist natürlich super blöd. Ja? Und also jetzt hier bei diesen 5-Zeilen-Programmen, die wir hier haben, da sind das irgendwie 5 Zusicherungen, gut, vielleicht kriegen wir das noch hin, aber stellen Sie sich vor, Sie haben nur 100. Einfach nur ein kleines Programm mit 100 Programmpunkten und Sie wissen, das ist ja gar nichts. Ich meine, Programme haben Tausende, Hunderttausende, Millionen Zeilen und da wollen Sie jetzt nicht millionenfach dann eine Zusicherung hinschreiben. Das ist ja völlig hoffnungslos. Das geht ja gar nicht. Also wir müssen da wegkommen von, wir müssen so viel Automatisierung reinbringen in das Verfahren wie irgend möglich. Und das heißt, der erste Schritt in diese Richtung ist, dass wir die Anzahl dessen, was wir hinschreiben müssen, verringern. Ja, so viel wie möglich wollen wir ausrechnen können und so wenig wie möglich erfinden müssen. Okay? Und dann ist natürlich, da sind wir natürlich erstmal deprimiert, wie sollen wir da überhaupt vorgehen? Aber dann versuchen wir uns einfach mal zuerst mal zu überlegen, gibt es irgendwelche Situationen, in denen wir vielleicht gar nichts hinschreiben müssen? Und solche Programme gibt es, wo wir gar nichts hinschreiben müssen. Das sind nämlich diese Programme, die einfach keine Schleifen haben. Warum müssen wir da nichts hinschreiben? Ja, weil, warum müssen wir da nichts hinschreiben? Angenommen, wir haben ein Programm ohne Schleife und Sie wollen nachweisen, dass am Endpunkt des Programms A gilt, was immer A sein mag. Wie kriegen Sie die ganzen Zusicherungen an allen anderen Programmpunkten? Hat jemand eine Idee? Jetzt enttäuschen Sie mich nicht. Also keine Schleifen gibt's. Sie sagen also, dass bei einem späteren Durchlauf einer Schleife hängt das von einem der Zustand hängt von einem vorhergehenden Durchlauf der Schleife ab. Das stimmt. Aber es ist mir nicht ganz klar, warum ich dann, wenn ich keine Schleifen habe, diese ganzen Zusicherungen irgendwie ausrechnen kann. Wie würde ich das denn machen? Also Sie sagen, wenn ich sowas wie einen Endzustand habe, dann kann ich mich von hinten nach vorne durchwurschteln. Und jetzt haben wir keinen Endzustand, wir haben ja da nur diese Behauptung A, die wir da beweisen wollen. Aber ich denke, was Sie sagen wollen, ist genau das Richtige. Stelle ich mir jedenfalls vor. Wir haben doch unseren tollen WP-Operator. Da können wir doch einfach so eine Vorbedingung ausrechnen, und zwar eine schwächste Vorbedingung. Und dann, wenn das Ding keine Kreise hat und wir fangen hinten an, dann arbeiten wir uns langsam von hinten nach vorne vor und wenden halt einfach immer unseren WP-Operator an. Ja, da kriegen wir, wenn ich eine Kante habe, ich habe irgendwas ans Ende geschrieben, zack, wende ich mein WP an, dann kriege ich das an der Vorgängerkante, an dem Vorgängerknoten und so weiter. Ja, bis ich beim Startpunkt angekommen bin und dort muss True gelten. Und wenn da True gilt, dann bin ich fertig. Okay? Das ist irgendwie offensichtlich, ich muss zwar einen Beweis führen, aber den einzigen Beweis, den ich führen muss, ist am Programm Start, nämlich, dass da True gilt. Dass das, was ich da habe, immer wahr ist. Okay? Hier sehen Sie also ein Beispiel. Jetzt ist hier natürlich, dass dieses B es ist mir ein Rätsel, was hier mein Textprozessor, also mein LaTeX-System aus diesem Ding gemacht hat. Diese Bs sind natürlich nicht immer die gleichen, sondern die haben irgendwelche Nummern. Und dann tue ich die natürlich von hinten nach vorne versuchen auszurechnen. Ja? Also hier habe ich jetzt den einfachen Fall, ich habe so ein Programm, nicht mal Verzweigungen, sondern nur eine Folge von Anweisungen. Und ich würde dann halt ausgehen von diesem letzten B. Und dann würde ich dann halt von dem dieses B ausrechnen. Also das wäre, wenn Sie so, ich weiß nicht, ob ich mit 0 oder mit 1 anfange. Und dann gehe ich dann von hier dahin und von da dahin. Immer mit Hilfe von diesem WP-Operator. Ja, also nehmen wir an, dieses letzte B, was ich da habe, ist diese Aussage hier. Ich meine, das ist jetzt vielleicht die Aussage, z ist i Quadrat und x ist gleich 2i minus 1. Wie komme ich da drauf? Naja, das ist ein Teilstück aus einem größeren Programm, was mit Hilfe von sukzessiver Addition von ungeraden Zahlen ein Quadrat berechnet. Ja, das ist so ein kleiner Block. Aber da kann ich irgendwie jetzt, hier hinten habe ich das b, und die Behauptung, die ich da eben aufstelle, ist, dass eben z gleich i Quadrat ist und x gleich 2i minus 1. Und jetzt rechne ich für diese drei Zuweisungen, die da vorkommen, sukzessive die schwächste Vorbedingung aus. Also, schauen wir mal, wie das jetzt einfach als Fingerübung, wie das aussieht. Also ich habe das hier, ist meine Aussage am Ende des Programms. Das hier ist die Zuweisung. Und jetzt muss ich wie sieht jetzt die schwächste Vorbedingung von diesem B bezüglich dieser Zuweisung aus? Naja, unser Trick bestand ja darin, wenn ich eine Zuweisung habe, dann muss ich die rechte Seite der Zuweisung in die Variable, die auf der linken Seite steht, in der Formel einsetzen. Ich muss also in diesem B für dieses i plus 1 einsetzen. Ja, ganz schematisch. Das ist eine mechanische Tätigkeit, die habe ich jetzt mal hier ausgeführt. Sie sehen da überall dieses i plus 1 in dieser rechten Seite. Das ist das Gelbe. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, ich lasse es einfach so stehen, aber wir sind Menschen, wir so einfach, wenn Formeln syntaktisch kompliziert werden, da sind wir irgendwie, das mögen wir nicht. Und deswegen vereinfache ich jetzt die Formel ein kleines bisschen und die einzige Vereinfachung, die mir jetzt hier spontan einfällt, ist diejenige, dass ich hier, mache ich das mal in Rot, hier 2i plus 1 minus 1, da kann ich da die Klammer auflösen und dann kriege ich insgesamt 2i plus 1. Okay? Das ist die Vereinfachung, die ich hier mache. So, das ist jetzt meine nächste Formel, sozusagen ein Programmpunkt weiter oben. Und jetzt habe ich da die nächste Zuweisung. Okay, dann wende ich wieder mein WP an und kriege dann sozusagen, propagiere meine Zusicherung eine Etage weiter. Das kommt dann zu diesem B2. Das heißt, ich muss jetzt dieses Ding hier nehmen, was ich hier hatte, so dieses hier, und berechne die schwächste Vorbedingung bezüglich dieser Zuweisung z gleich z plus x. Was heißt das? Da muss ich also dieses z in dieser Formel, dieses z hier, muss ich jetzt ersetzen durch z plus x. Das steht hier. Okay, und das heißt, im Endeffekt komme ich dann jetzt rein durch rein schematische Ersetzung, komme ich dann bei diesem Ding hier an. Und jetzt ist es natürlich auch wieder so, dass mein ästhetisches Empfinden sagt, vielleicht können wir das ein bisschen vereinfachen. Und jetzt, was sehen wir, wie können wir das vereinfachen? Ich habe da unten drunter, ist natürlich irgendwie eine etwas einfachere Formel, aber wie ist die zustande gekommen? Aha. Ich habe ja hier die Aussage, dass x gleich 2i plus 1 ist und dann benutze ich das, um dieses x zu ersetzen. Und dann habe ich dann auf der einen Seite z plus 2i plus 1 gleich i plus 1 Quadrat und i plus 1 Quadrat ist i Quadrat plus 2i plus 1 und dann kann ich dann diese 2i plus 1 wegmachen und dann komme ich da unten auf diese etwas einfachere Formel. Ja? Dass ich das vereinfacht habe, ist sozusagen, wie gesagt, nur damit ich mit der Formel besser umgehen kann, aber ich hätte es nicht machen müssen. Ja? Die beiden Formeln sind äquivalent. Nur ist natürlich eine einfachere Formel schöner und wenn wir vor allen Dingen mit der Hand Beweise führen müssen, sind wir froh, wenn die Formeln einfach sind. Okay? Sieht jeder das, was hier passiert und dass da nichts Geheimnisvolles passiert. Okay. Und jetzt kommt da haben wir es also noch eins weiter geschoben und jetzt noch eins weiter und Sie sehen also, es ist eine mechanische Tätigkeit. Jetzt kommt als nächstes eben diese Zuweisung, x gleich x plus 2. Das heißt, da müssen wir jetzt durch das x ersetzen in dieser Formel hier, müssen wir das durch x plus 2 ersetzen. Rein mechanisch gemacht, kommen wir in dieser Formel hier an. Und da haben wir jetzt hier ein x plus 2 gleich 2i plus 1. Und da sehen wir wieder, unser ästhetisches Gefühl ist da verletzt. Das müssen wir doch irgendwie vereinfachen können. Und da tun wir die 2 auf der linken Seite natürlich wegmachen. Ja, die Konstanten tun wir zusammenführen. Und wenn wir dann auf diese Weise unser ästhetisches Bedürfnis befriedigt haben, kommen wir bei dieser Formel raus. Die, und jetzt ist, oh Wunder, die sieht ganz genauso aus wie diese Formel B da oben. Ja, aber in Wirklichkeit haben wir einfach nur diese Ersetzung vorgenommen und dann vereinfacht. Okay? Kann man folgen? Also, was war jetzt der Witz davon? Wenn wir also keine Schleife haben, dann ist eigentlich alles einfach. Oder zumindest viel einfacher, weil dann propagieren wir einfach mit diesem BP-Ding unsere Nachbedingungen durch das Programm durch. Und das ist es. Und mehr brauchen wir da nicht zu machen. Und das heißt, die ganze Schwierigkeit des Verfahrens besteht darin, wenn wir Schleifen haben. Und dann ist natürlich, wie Sie vorhin sagten, der Witz von einer Schleife ist, dass natürlich der Nachfolgewert von einem Vorgängerwert, der nachfolgende Durchlauf von den Werten, von dem Programmzustand, der erreicht wurde, beim Vorgängerdurchlauf abhängt. Das heißt, es ist alles nicht so statisch, sondern wir müssen über alle Schleifendurchläufe insgesamt nachdenken und das macht Schleifen schwierig. Und sozusagen, um aus dem Nähkästlein zu plaudern, im Prinzip, sobald Sie Programme mit beliebigen Schleifen haben, können Sie so etwas bauen wie eine Turing-Maschine und dann ist das ganze Problem unentscheidbar. Alle interessanten Fragen sind dann unentscheidbar. Also wir sind dann eigentlich in einem Bereich, wo zumindest eine vollständige Automatisierung nicht mehr möglich ist. Andererseits sind die Programme, die wir hier betrachten, nicht irgendwelche Turing-Maschinen. Ich habe jetzt gerade das Wort Turing-Maschine verwendet. Wer weiß nicht, was eine Turing-Maschine ist? Wer hat das Wort noch nie gehört? Okay, da war jetzt unlängst ja auch dieser nette Film über den Herrn Turing. Wer hat den Film gesehen? Ah, dann wissen Sie sozusagen fast alles. Ich werde hier auch keine Turing-Maschinen definieren und es gibt die theoretische Informatik im nächsten Sommer, denke ich, für Sie. Und da werden Sie mit Turing-Maschinen rumhantieren und dadurch dort die Grenzen der Berechenbarkeit ausloten an diesem Modell. Aber sollten Sie das vielleicht nur im Hinterkopf behalten, dass in dem Moment, wo man Schleifen hat, ist man im Prinzip, stößt man an die Grenzen dessen, was überhaupt prinzipiell berechenbar ist. Und deswegen können wir dann ist es auch keine Überraschung, dass in Anwesenheit von Schleifen wir hier unsere Verfahren hier Probleme haben oder sozusagen schwierig, da unsere ganze Intuition gefordert ist. Ja? Okay, das heißt, also jetzt nochmal, wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, was wir brauchen ist, wir könnten, wenn keine Schleifen da sind, ist alles mechanisch. Wenn Schleifen da sind, dann ist jetzt die Idee, dass wir uns in jeder Schleife irgendwie irgendeinen speziellen Punkt auswählen und dann für diesen Punkt eine Zusicherung machen. Das ist alles. Wenn unser Programm also eine Schleife hat, dann brauchen wir nur eine Zusicherung zu machen und natürlich True am Programmstart und die Zusicherung am Ende vielleicht, die wir beweisen wollen. Und der Rest ist mechanisch. Ja? Und diese Zusicherung, die wir machen an einer Schleife, an einem Programmpunkt der Schleife, das ist dann eben eine Aussage, die immer erfüllt ist, wann immer bei jedem Schleifendurchlauf dieser Programmpunkt erreicht wird. Und deswegen heißt so ein Ding auch Schleifeninvariante. Und der Dreh- und Angel, also ich wiederhole mich ständig, aber das kann ich vielleicht wie in so einer Schleifeninvariante, aber der Dreh- und Angelpunkt also ist, solche Schleifeninvarianten zu finden und damit sozusagen die Essenz unserer Weilschleifen oder unserer Iterationen zu formalisieren. So, und dann, wenn wir dort diese Zusicherung haben, dann ist der Rest, lässt sich dann alles mit diesem WP machen. Alle restlichen Zusicherungen lassen sich mit dem WP-Operator rekonstruieren. Und ich habe jetzt gerade gesagt, wir müssen in jeder Schleife irgendwie einen Programmpunkt finden und natürlich ist die Frage, welchen Programmpunkt sollten wir da wählen? Und da könnte man, also es sollte ein Punkt sein, der halt immer wieder durchlaufen wird, bei jedem Schleifendurchlauf. Das könnte zum Beispiel der Programmpunkt sein vor der Bedingung. Ja, also das heißt da, wo man beim ersten Eintritt der Schleife hinkommt und beim Rücksprung hinkommt. Dieser gemeinsame Punkt, dass man dafür sich eine Invariante ausdenkt. So hatten wir das beim GGT gemacht. Oder man könnte sagen, ich versuche eine solche Invariante zu finden für den Punkt, der erreicht wird immer bei Betreten des Rumpfs der Schleife. Das wäre zum Beispiel auch irgendwie ein spezieller Punkt, der besonders interessant ist. Oder immer am Ende des Rumpfs. Ja, oder meinetwegen an einer speziellen Stelle in der Mitte des Rumpfs, je nachdem. Aber das sind die vor der Bedingung, am Anfang des Rumpfs oder am Ende des Rumpfs, das sind sozusagen natürliche Stellen, die wir in Betracht ziehen können. Und welchen Punkt wir wählen, das hängt dann wieder von unserem Programm ab und was wir da am besten finden, am tollsten finden. Okay. Und jetzt können wir das jetzt gerade nochmal ausprobieren, hier bei einem Programm, was natürlich so einfach ist, dass ich das hier irgendwie nett vorführen kann. Das ist ein Programm mit einer Schleife, also brauchen wir, und ich möchte etwas darüber beweisen, was das Programm berechnet, nämlich welche Eigenschaft dieses Z hat, was in die Ausgabe geschrieben hat, in Abhängigkeit von dem A, was aus der Eingabe gelesen wird. Ja, dieses A möchte ich mit diesem Z in Beziehung setzen und ich behaupte jetzt hier kühn, dass dieses Z gerade A Quadrat ist. Ja, das ist die Aussage, die ich beweisen möchte. Und Sie sehen nochmal, hier haben wir eine While-Schleife, dafür brauchen wir eine Invariante und der Rest wollen wir mit Hilfe unseres WP-Operators rekonstruieren. Ja? Okay, jetzt müssen wir hier nochmal sehen, was passiert hier in dieser Schleife. Wir haben hier dieses I, was ein Schleifenzähler ist. Der ist am Anfang 0 und wird dann hochgezählt, so lange, bis man bei A ankommt. Solange I ungleich A ist, wird das I hochgezählt. Also insbesondere, wenn die Schleife verlassen wird, ist das I gleich A. Okay, und dann, was haben wir dann noch? Dann haben wir dieses x, das ist am Anfang minus 1, und das z, das ist am Anfang 0. Und auf das z wird das x immer in der Schleife drauf addiert. Und das x wird in der Schleife immer um 2 erhöht. Also das erste Mal, wenn das x auf das z drauf addiert wird, hat das x den Wert 1. Ja, weil das x erhöht wird, bevor es auf das z drauf addiert wird. Beim zweiten Mal, beim zweiten Durchlauf hat es den Wert 3, beim nächsten Durchlauf den Wert 5 und so weiter. Wir addieren also die ungeraden Zahlen. Und das machen wir, wenn a den Wert 5 hat, 5 mal. Ja, also erstmal, nee, ja, 5 mal. Wir machen das dann für i gleich 0, 1, 2, 3, 4 und bei 5 verlassen wir die Schleife. Okay? Also die Summe der ersten 5 ungeraden Zahlen. Und da behaupte ich, das ist gerade 5 Quadrat. Ja, das ist das, was wir hier beweisen wollen. Okay? Kann man das Programm jetzt verstehen? Und hier ist jetzt der Kontrollflussgraph dafür. Und was wir jetzt machen wollen ist, oder jetzt hier hinten haben wir, am Ende haben wir dieses z gleich a Quadrat, das ist die Behauptung. Da vorne am Startpunkt haben wir true, das habe ich nicht hingeschrieben, aber das könnten wir hinschreiben. Und dann ist jetzt die Frage, was ist die Eigenschaft, die sich durch Abarbeiten des Rumpfs nicht verändert? Und da erinnern wir uns, dass der Rumpf besteht aus diesen drei Zuweisungen, also x gleich x plus 2, z gleich z plus x und i gleich i plus 1. Und das waren genau diese drei Dinger, die ich Ihnen vorhin vorgeführt habe, wo man da eine Nachbedingung, das war dieses b, durchschieben konnte und da kam am Anfang das b wieder raus. Und dieses b sah aus, z gleich i Quadrat und x gleich 2i minus 1 plus 1, das weiß ich jetzt schon nicht mehr, 2i minus 1, das war das b. Und das heißt, wenn ich das b hier hinschreibe, dieses b, was ich Ihnen gerade jetzt nochmal gesagt hatte, und ich mache dann die weakest precondition von diesem b durch diesen Rumpf der Schleife hindurch, dann komme ich an dieser Stelle wieder bei b raus. Okay? Und und dann habe ich an dieser Stelle also das b und an dieser Stelle diese Zusicherung. Und und dann müssen wir jetzt überprüfen, was passiert, wenn ich jetzt, was an dieser Stelle hier passiert. Das ist eine Programmverzweigung. Und wir haben als die beiden Nachbedingungen einmal z gleich a Quadrat auf der einen im False-Fall und auf im True-Fall dieses b. Und die Bedingung ist das i ungleich a. Und wir müssen uns jetzt fragen, gilt, was ist der WP von diesen beiden Nachbedingungen bezüglich dieser Verzweigungsbedingung i ungleich a? Und wie steht es in welchem Verhältnis steht das zu dem b? Ja, wenn das mit dem, wenn b irgendwie da, wenn das an dieser Stelle alles klappt, dann habe ich da unten im unteren Bereich diese lokale Konsistenz schon fertig und muss sozusagen dieses b da nur noch hier in Richtung Start propagieren. Und jetzt zwischen b und Start, da gibt es keine Schleife mehr, da kann ich immer mit WP arbeiten. Okay? Also das heißt, das Einzige, was wir jetzt sozusagen, was sozusagen einen gewissen Aufwand, technischen Aufwand jetzt erfordert, ist diese Bedingung an der Verzweigung zu überprüfen. Okay? Ja, dann überprüfen wir das mal. Also wir schauen jetzt mal blitzschnell an, was ist der WP der WP von dieser Bedingung I ungleich A für die Nachbedingung Z gleich A Quadrat und dieses B auf der anderen Seite. Okay, wie gehen wir vor? Naja, wie immer, wenn wir sowas haben, wir setzen die Definition ein. Und die Definition sieht also aus, wir müssen das Negierte von dem I ungleich A nehmen und mit diesem Z gleich A Quadrat in Konjunktion setzen. Das ist dieses hier. Und dann müssen wir als zweites, soll ich das hier mal wieder wegmachen, als zweites dieses, die Bedingung nehmen, so wie sie ist, und in Konjunktion setzen mit dem zweiten, mit dem B. Das ist dieses hier. Das ist dieses hier. Okay? Und jetzt ist die Frage, was kann man bei dem linken, das ist eine Disjunktion von so zwei Dingern, das linke Disjunkt, da weiß ich jetzt, da fällt mir jetzt erstmal nicht so viel ein, was ich da machen könnte, aber ich könnte das rechte, könnte ich versuchen zu vereinfachen. Ja? Und da setze ich zuerst einmal zum Beispiel das B ein. Das B war z gleich i Quadrat und x gleich 2i minus 1. Okay? Und jetzt schaue ich auf dieses, versuche ich mir darüber, was kann man hier noch tun? Naja, ich könnte, also dieses hier habe ich jetzt hier einfach abgeschrieben. Das, was gelb ist, habe ich hier einfach abgeschrieben. Aber an dieser Stelle, da ist irgendwie überhaupt keine Rede von dem x. Ich habe hier also eine Disjunktion, beide von zwei Aussagen. Beide reden über I und A, aber die eine redet zusätzlich noch über X. Und dieses Grüne redet überhaupt nicht über das X. Aber ich könnte zusätzlich, wenn ich die Schleife, jetzt wieder meine Intuition sagt mir, wenn ich die Schleife verlasse, was gilt denn dann für das X? Für das X gilt einfach immer, dass es 2i minus 1 ist. Ja, weil ich höre ja einfach nur, ich tue nur, das X verändere ich immer mit jedem Schleifenzähler, nur irgendwann mal verlasse ich die Schleife, aber dann verändere ich auch das I nicht mehr, aber das X ist dann halt immer noch 2i, möglicherweise 2i minus 1. Und deshalb füge ich das einfach hier hinzu. Als wenn ich sozusagen eine zusätzliche Annahme mache, dieses Grüne, indem ich noch eine zusätzliche Annahme hinzuschreibe, mache ich diese grüne Aussage stärker. Ja? Deswegen ist jetzt hier an dieser Stelle keine Äquivalenzumformung mehr, sondern ich ersetze eine Aussage durch eine geringfügig stärkere Aussage. Und jetzt sehe ich, wenn ich jetzt an dieser Stelle angekommen bin, dann schaue ich mir jetzt diese beiden Aussagen hier an in meiner leicht verstärkten Aussage. Und dann sehen wir, dass auf beiden Seiten diese Disjunktion ist eine Disjunktion von zwei Aussagen, die sind im Wesentlichen gleich. Nur ein kleiner Unterschied. Bei dem einen steht I gleich A und bei dem anderen steht I ungleich A. Ja, aber es ist natürlich immer so. Entweder ist I gleich A oder I ist gleich ungleich A. Das ist einfach dasselbe, als wenn ich das, und der Rest ist das gleiche auf beiden Seiten. Also kann ich diese, ist die Disjunktion davon gerade dieser Rest. Und der steht hier. Okay? Indem ich also diese eine Aussage ein bisschen verstärkt habe, konnte ich dann diese I gleich A und I ungleich A einfach dann weglassen. Okay? Und damit habe ich als Endeffekt, habe ich jetzt erhalten, das so natürlich nicht, im Endeffekt habe ich dann diese Aussage gefunden, die den WP impliziert. Und diese grüne Aussage da unten, die ich da gefunden habe, ist jetzt ein alter bekannter von uns, das ist nämlich gerade B. Und jetzt fragen Sie sich, ist es jetzt ein Wunder, dass ich jetzt bei diesem B rausgekommen bin, indem ich dann diese Modifikationen gemacht habe? Nein, das ist sozusagen, ich habe natürlich auf irgendeine Weise zielgerichtet gearbeitet. Ich habe mir dieses B hingeschrieben. Ich möchte nachweisen, dass das B den WP impliziert. Ja, dann habe ich also dieses B genommen und habe das verglichen mit dem, was der erstmal rein durch die formale Anwendung von diesem WP-Operator, was ich da kriege. Und dann habe ich versucht, eine Beziehung zwischen dem Grünen und dem Gelben herzustellen. Und dann sehe ich eben, dass der Unterschied zwischen dem Grünen und dem Gelben ist, dass da zusätzlich diese Fallunterscheidung I gleich A, I ungleich A ist und dass auf der anderen Seite dieses X gleich 2i minus 1 nur auf der einen Seite vorkommt und nicht auf der anderen. Ja? Und dann habe ich versucht zu schauen, kann ich diese beiden Sachen überwinden? Gibt es da so eine Brücke dazwischen? Und so, dass ich ein bisschen das verstärke, die Aussagen. Und auf diese Art und Weise habe ich mich von dem Gelben dann in Richtung auf das Grüne zugearbeitet und dann diesen Beweis konstruiert. Ja, das war jetzt sozusagen, wie man beweistechnisch da vorgeht. Aber im Endeffekt ist es natürlich hier eine mathematische Argumentation. Okay? Aber hier in diesem Fall ist es natürlich wichtig, dass wir zielgerichtet vorgehen, dass wir von diesem Gelben, nicht einfach von dem Gelben blind in irgendeine Richtung uns weiter bewegen, sondern schauen, wir wollen von dem Gelben beim Grünen ankommen. Okay? Gibt es eine Frage? Ist die mathematische Argumentation hier klar? Okay, das heißt, wir sind jetzt hier, wenn wir uns jetzt hier nochmal unser tolles Programm anschauen, dann haben wir festgestellt, dass hier unten in diesem Bereich, das stimmt. Ja, das ist lokal konsistent. Dieses B, was wir jetzt noch machen müssen, ist dieses B hier nach oben in Richtung Start mit Hilfe von dem WP-Operator zu propagieren. Ja, und dann hoffen, dass am Startpunkt dann true rauskommt. Und da gehen wir der Reihe nach, also die Anweisungen, die da stehen, die wir auf dem Weg in Richtung dem Startpunkt finden, ist halt zuerst einmal die Aussage, die Zuweisung z gleich 0, dann x gleich minus 1, dann y, i gleich 0 und dann a gleich read. Die finden wir in dieser Reihenfolge von rückwärts kommend, von hinten kommend, bis wir bei Start ankommen. Und dann werden wir einfach diese weakest preconditions der Reihe nach ausrechnen. Ja? Also das heißt, wir wenden den WP-Operator für dieses Z gleich, für die Zuweisung Z gleich 0 auf unser B an. B war dieses Z gleich I Quadrat und X gleich 2I minus 1 und wir müssen jetzt Z gleich 0 setzen. Z gleich 0 gesetzt liefert 0 gleich I Quadrat und X gleich 2I minus 1. Okay? Und jetzt können wir hier natürlich, ist wieder unser ästhetisches Bedürfnis nicht befriedigt. 0 gleich i Quadrat, das wollen wir natürlich vereinfachen. Wenn 0 gleich i Quadrat ist, dann ist i selbst auch gleich 0. Und das können wir dann auf der anderen Seite einsetzen. Dann ist x 2i minus 1, dann muss also x gleich minus 1 sein. Okay? So, dann haben wir dieses, das ist das, die Zuweisung z gleich 0 liefert, dann wenden wir auf dieses Ding, was wir jetzt erhalten haben, berechnen wir den WP relativ zu der Zuweisung x gleich minus 1. Das heißt, wir müssen jetzt in dieser Formel hier x auf minus 1 setzen. Jetzt steht dann auch, was kriegen wir da raus? Da kriegen wir i gleich 0 und minus 1 gleich minus 1. Okay, minus 1 gleich minus 1, das ist wahr, das können wir einfach weglassen. Ja? Das heißt, wir sind jetzt als Vorbedingung, haben wir jetzt nur noch die Aussage i gleich 0. Und jetzt machen wir den WP von der Zuweisung i gleich 0 auf i gleich 0 und da kommt eben, was kommt dann raus? 0 gleich 0 als Vorbedingung. Und 0 gleich 0, das ist dasselbe wie true. Ja, weil 0 gleich 0 ist immer wahr. Okay? Okay, wir fühlen uns auf einem guten Weg. Machen wir das hier alles weg. So, und wir sind also schon bei True angekommen und müssen jetzt sozusagen nur noch, dann die erste Anweisung in unserem Programm war dieses A gleich Read. Das heißt, wir müssen jetzt, und das müssen wir auf die Nachbedingung True anwenden. Aber das ist natürlich jetzt sehr einfach, weil was war dieses A gleich Read? Da mussten wir dieses All quantifizieren über alle A's. Also wir mussten schreiben für, wir müssen jetzt schreiben für alle A True. Das ist die formale Vickers Precondition, die wir da erhalten. Und wenn für alle A true gilt, ja, da gilt, das ist einfach wahr. Ja, das ist gleich true. Und damit sind wir jetzt an diesem gilt dieses hier. Na, dieses hier. Und wir sind am Programm, am Startpunkt des Programms angekommen und haben da tatsächlich true. Und damit haben wir insgesamt eine lokal konsistente Belegung unseres Programms mit Zusicherungen gefunden und insbesondere die Zusicherung, die wir an das Programmende geschrieben haben, bewiesen. Die gilt dann da. Okay? Bitte. Das A was? Sehr gute Frage. Was passiert, wenn A negativ ist?
Also wir werden eventuell bei I einen Overflow haben und wir werden A zu groß machen.
Ja, da haben Sie, also da zwei Sachen haben Sie. Also das eine ist, Sie haben gesagt, I wird zu groß und wir kriegen einen Overflow und das ist wahr. Also diese Art, alles, was wir hier bisher gemacht haben, ging davon aus, dass die Programmvariablen beliebig große Integers kriegen können. Also es gibt keinen Overflow. Wenn wir annehmen, dass die Semantik von unserem Programm eingebaut hat, die wirkliche Semantik von Java, dass nämlich Integers nur 64 Bit haben oder 32 Bit, je nachdem, dann müssen wir das irgendwie werden die ganzen Verifikationen, die Beweise, die wir hier führen, komplizierter. Weil wir müssen den Overflow immer mit in Betracht ziehen und dann stimmt das alle die Aussagen, die ich hier hingeschrieben habe, stimmen dann nicht. Oder man überprüft, dass es trotzdem gilt. Aber ich müsste mir nochmal darüber Gedanken machen, aber ich glaube, die Aussagen sind dann einfach falsch. Oder man muss eben, na klar, man muss dann sagen, unter der Annahme, dass kein Overflow aufgetreten ist, dann gilt das. So muss man das dann verfeinern. Und so die Leute, die wirklich Verifikation betreiben, die tun das dann auch genauso. Ja, aber insofern ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie hier aufbringen. Wir haben ja jetzt immer implizit angenommen, dass die Zahlen beliebig groß sind, damit die Beweise einfach sind. In der wirklichen Welt müssten wir immer noch die Overflows in Betracht ziehen. Und das ist das eine. Und die andere Frage, die Sie gestellt hatten, ist auch irgendwie eine spannende Frage. Was passiert, wenn dieses A negativ ist? Und jetzt angenommen, wir haben beliebig große Ints. Ich meine, mit dem I fangen wir mit 0 an und wir erhöhen es immer. Also es wird also dieses I immer verschieden von dem A sein. Und das heißt, dass die Schleife nicht verlassen wird. Und dann ist natürlich so, dass der Endpunkt nicht erreicht wird und dann gilt natürlich auch, dass Z gleich A Quadrat ist. Weil ich da ja nie hinkomme. Da kann ich ja alles hinschreiben. Ist natürlich eine etwas unbefriedigende Antwort, aber zeigt, dass dieses Programm, so wie es hier ist, nicht immer terminiert einfach. Sondern in dieser Hinsicht ist es ein etwas gefährliches Programm. Es nimmt sozusagen an, dass der Benutzer, die Benutzerin hier freundlich ist und nur eine positive Zahl zum Quartieren gibt. Weil andernfalls das Programm nicht terminiert. Und das zeigt uns sozusagen gleich an dieser Stelle nochmal, wir müssen uns über diese Terminierung Gedanken machen. Und ebenfalls müssen wir uns über die, wir müssen uns über die Terminierung Gedanken machen. Und das erinnert mich daran, vielleicht ist jetzt natürlich immer diese doofen Anekdoten, aber ich war in der Woche, in der ich nicht da war, war ich auf einer Konferenz in Berkeley und da hatte der Herr Knuth, den Sie alle kennen, Donald E. Knuth, den Sie kennen, hat einen Festvortrag gehalten für einen Kollegen, den Richard Karp, 80-jährig, auch ein Urgestein der Informatik. Und er hat dann etwas ziemlich Fieses gemacht. Der hat sich die Doktorarbeit von dem Herrn Karp angeschaut. Und in der Doktorarbeit von dem Herrn Karp ist ein kleines Programm. Und jetzt raten Sie mal, was dieses Programm macht. Es berechnet den GGT. Und der Herr Knus hat dann dieses GGT, und zwar in irgendeiner komischen Assemblersprache von irgendeinem komischen Rechner, den es lange nicht mehr gibt. Also man konnte das gar nicht lesen und wir haben alle überhaupt das gesehen und konnten überhaupt nichts damit anfangen. Und der Herr Knus hat sich die Mühe gemacht, hat sich die alten Handbücher rausgesucht von diesem Rechner und hat sich genau angeschaut, was macht dieses Programm wirklich, und hat dann halt nachgewiesen, dass das Programm falsch ist. Und das ist ja, was heißt falsch? Ja, im Prinzip, ich glaube, es war gedacht, es war richtig, wenn man annimmt, dass die Inputs nur weniger als 7 Ziffern haben oder sowas. Ist ja auch okay. Ja? Ich meine, das ist oft so, Programme haben solche impliziten Annahmen, dass sie irgendwelche, dass eben die Eingaben in einem bestimmten Bereich sind, dass kein Overflow stattfindet oder sonst irgendwas, und andernfalls sind sie literally wrong. Ja? Und das war halt auch so. Ich meine, insofern war es ein billiger Gag, den der Herr Knuth da gelandet hat, auf Kosten von dem armen Herrn Karp, der ein sehr freundlicher Mensch ist. Aber die Lektion, die wir daraus lernen können, ist, dass, also hier, wenn Sie Overflows in Betracht ziehen, ist das natürlich auch alles Quatsch, was wir hier hinschreiben. Das heißt aber auch, dass wir, wenn wir programmieren, wir oft auch solche Programme schreiben, die implizit die Annahme machen, dass wir keinen Overflow haben. Oder dass irgendwelche Zahlen nur positiv sind, was aber gar nicht notwendigerweise der Fall ist. Ja, also das heißt, würde ich jetzt sozusagen, es ist doof, irgendwelche Ratschläge zu geben, aber wenn Sie Ihre Doktorarbeit schreiben, bitte, und Sie schreiben das GGT-Programm rein, überlegen Sie genau, was Sie tun. Vielleicht sind 50 Jahre später zu der Laudatio Ihres 80. Geburtstags kommt jemand, der schaut sich dieses alte Programm ab und blamiert Sie. Okay. Gut. Also jetzt haben wir hier diese Überprüfung gemacht. Aber wir haben festgestellt, und das ist das Ganze, wir haben angenommen, dass die Zahlen nicht, dass es keinen Overflow gibt, und wir haben nicht keine Zusicherung darüber gemacht, dass das Programm immer terminiert. Wir haben nur gesagt, wenn der Endpunkt erreicht wird, dann ist z gleich a Quadrat. Okay. Und deswegen die nächste wichtige Frage ist deshalb, also zumindest diesen Punkt mit der Terminierung, den sollten wir jetzt hier direkt als nächstes in Angriff nehmen. Wir haben noch 5 Minuten, noch 10 Minuten, da können wir zumindest damit anfangen. Also, wir haben jetzt festgestellt, wenn ein Programmpunkt erreicht wird, dann gilt die Behauptung, die wir da hingeschrieben haben. Wir wissen aber gar nicht, oder unsere Beweistechnik bisher gibt aber nicht her, nachzuweisen, dass der Programmpunkt überhaupt erreicht wird oder unter welchen Bedingungen er erreicht wird. Ja, die Frage ist jetzt, können wir auf irgendeine Art und Weise entweder die Bedingung finden, unter der ein Programm terminiert, oder können wir irgendwie möglicherweise nachweisen, dass ein Programm immer terminiert. Und so zum Beispiel finden wir unser Quadrierprogramm. Das terminiert offensichtlich nur für Eingaben, die größer gleich 0 sind. Wenn die kleiner als 0 sind, dann terminiert die Geschichte nicht. Es gibt andere Programme, die überhaupt nie terminieren, wie zum Beispiel while true und dann einfach nur Strichpunkt. Ja, da passiert, das terminiert nie. Und unser GGT-Programm, so wie wir das hingeschrieben haben, terminiert natürlich auch nicht immer. Also selbst ohne Overflow, nämlich, wobei bei dem beim GGT-Programm könnte man sogar mal nochmal überlegen, dass da der Overflow keine Rolle spielt, weil wir immer nur subtrahieren. Und durch Subtraktion werden die Zahlen immer nur kleiner. Und dadurch, gehe ich mal davon aus, dass unser GGT-Programm mit Overflows keine Probleme hat, aber es hat Probleme mit negativen Zahlen. Es terminiert nämlich tatsächlich nur mit Dann, wenn, hier, das stimmt auch nicht ganz, was ich hier hingeschrieben habe, wenn A gleich B ist oder A und B beide größer als 0 sind. Ja, das kann ich, vielleicht können wir da nochmal zu dem, weiß ich nicht, ob wir das im GGT-Programm schnell hinkommen können. Hier ist unser tolles GGT-Programm. Überlegen Sie zum Beispiel, wenn A gleich, die erste Zahl, die wir lesen, hat den Wert 5 und B hat den Wert 0. Ja, dann würde hier abgefragt werden, ist 5 verschieden von 0? Ja. Ist 0, ist x kleiner als, ist 5 kleiner als 0? Nein. Wir ziehen von dem x das y ab. Das heißt, wir ziehen von 5 0 ab. Das heißt, der neue Wert für x ist auch 5. Der alte Wert war aber schon 5. Das heißt, x hat gar nicht seinen Wert geändert. Y hat auch nicht seinen Wert geändert. Das heißt, wir kommen zu derselben Abfrage zurück und das Ganze geschieht genauso nochmal. Ja? Wenn also dieses b gleich 0 ist, dann sind wir einfach, dann terminiert die Geschichte nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, Sie sehen sich, das ist ein mistiges Programm. Ja, und natürlich, wenn beide 0 sind, dann ist die Sache wieder einfach, weil dann wird die verglichen, ist a gleich, ist x gleich ungleich y, das ist dann nein, und dann schreiben wir 0 in die Ausgabe und alles wird gut. Ja, also wenn beide gleich sind, das ist ein guter Fall, aber wenn sie verschieden sind und eine von denen 0 ist oder negativ, bei negativen Zahlen passiert irgendwie noch was viel Schrecklicheres, also wenn beide nicht null sind, also wenn eines, nee, wenn die nicht gleich sind, oder wenn eines, wenn nicht beide größer als null sind, kann Nichtterminierung auftreten. So, das ist das, die Erkenntnis, die wir hier haben, dass also dieses GGT-Programm in dieser Hinsicht nur unter bestimmten Voraussetzungen terminiert. Genauso das Quadrierprogramm. Dieses Programm terminiert überhaupt nie. Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Das war jetzt die negative Seite. Es gibt positive Beispiele, wenn die Ihnen auch jetzt wieder mal ein bisschen trivial vorkommen, wenn Sie keine Schleifen haben. Ja, dann solche Programme terminieren natürlich immer. Aber die sind natürlich auch maximal langweilig. Die Frage ist, gibt es noch ein bisschen größere Klasse von Programmen, die immer terminiert? Jetzt in Java. Nicht in dem, was wir jetzt hier haben mit unseren Wahlschleifen, aber so in Java. Man könnte man sonst noch irgendwie vorstellen, wann ein Programm immer terminiert? Wenn es nur Vorschleifen hat, mit einem Schleifenzähler, der immer nur in eine Richtung hochgezählt wird, bis zu einer festen Obergrenze, die da steht, also 7. Ja? Dann wissen wir, dass nämlich die Schleife nur 7-mal durchlaufen wird höchstens. Und dann, wenn wir für jede Schleife angeben können, wie oft sie höchstens durchlaufen wird, dann terminiert das Programm natürlich auch. Ja? Also, das heißt, es gibt sehr wohl, es gibt sogar eine relativ große und nützliche Klasse von Programmen, die immer terminieren. Und das wird sozusagen unser Leitbild sein, mit dem wir versuchen können, nachzuweisen, dass auch Programme mit beliebigen Schleifen terminieren. Und damit höre ich für heute auf. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächsten Freitag wieder.